Meinen heutigen Gast kennen Leser unserer Zeitung vor allem aus dem Sportteil als Läufer und Triathlet. Hauptberuflich aber ist er Religionswissenschaftler und das, obwohl er sagt, dass er selbst eigentlich gar nicht sonderlich religiös ist. Da werden wir drüber reden müssen. Als Forscher ist er international unterwegs. Er kommt gerade aus Freiburg. Morgen geht's weiter nach London. Er untersucht zum Beispiel ein sehr ernstes Thema, nämlich die Verfolgung und Ermordung von behinderten und erkrankten Menschen zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft. Ein Alltag also irgendwo zwischen Laufstrecke und Lagerakten. Ich blicke hinter die Schlagzeilen mit Maurice Backschat.
Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Grafschafter Nachrichten mit Steffen Burkhardt und Menschen aus der Region.
Hallo Maurice, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Steffen, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich sehr.
Ja, das klingt nach einem sehr gegensätzlichen Alltag bei dir. Auf der einen Seite Leistungssportler, auf der anderen Seite Geisteswissenschaftler. Sind das zwei völlig unterschiedliche Seiten bei dir oder gibt es da womöglich mehr Gemeinsamkeiten, als man so im ersten Moment denkt?
Ja, das ist ein Thema, was mich jetzt natürlich auch schon länger beschäftigt und ich weiß auch selbst gar nicht so ganz genau, wie das kommen konnte, dass so beide Welten so miteinander vereinbar sind, weil grundsätzlich sagt man ja auch meistens zwar, dass ein gesunder Geist im gesunden Körper ist, das heißt, ursprünglich oder auch nach der griechischen Philosophie passt es ja schon irgendwie zusammen. Aber so richtig in der Praxis sieht man schon, dass eigentlich beide Welten getrennt sind. Also auch die Akteure, die meisten Sportler oder Leistungssportler sind jetzt nicht unbedingt in den Geisteswissenschaften aktiv. Man sieht es dann ja doch schon häufig, dass Sportwissenschaftler unter aktiven Sportlern sind. Das ja franzt dann so ein bisschen auch aus in andere Wissenschaftsbereiche. Und unter den Wissenschaftlern ist das auch meistens, zumindest die Wissenschaftsbereiche, die ich ja bespiele, ist es auch immer irgendwie ein Unikum, wenn man überhaupt Sport macht und dann auch noch leistungsorientiert Sport macht. Das heißt, so die Personengruppen, mit denen ich dann so ja tagtäglich und auch bei Wettkämpfen, bei Konferenzen, im Alltagsleben, bei der Arbeit zu tun habe, die sind wirklich komplett getrennt. Für mich persönlich lässt sich das tatsächlich aber ganz gut miteinander verbinden, vor allem, weil man beim Sport abschalten kann, auch gerade wenn man sich auf Leistung konzentriert, im Training, im Wettkampf, kann man einfach etwas ganz anderes denken als die Arbeit und andersrum bei der Arbeit ist es wirklich komplett losgelöst von jeglichen sportlichen Gedanken, vom sportlichen Anspruchsdenken an einen selber, von jeglichem Leistungsdruck. Das heißt, es hat auch einen Vorteil, dass die Welten komplett voneinander getrennt sind und so war es für mich jetzt in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart eigentlich, dass ich eher zufrieden bin und mich freue, dass ich zwei so unterschiedliche Sachen habe und die nur bei mir persönlich zusammenlaufen. Das heißt, auch Privatleben ist dann von, sagen wir mal, vom Sport weitestgehend getrennt. Privatleben ist von der Wissenschaft weitestgehend getrennt. Und ich kann mir an einzelnen Punkten dann ja meine Sachen so zusammensuchen, wie sie mir gut stehen und wo es mir Spaß macht, Verbindungen zu knüpfen. Also jetzt Sportgeschichte an sich interessiert mich zum Beispiel nicht wirklich. Also jetzt nicht wissenschaftlich, nee. Mhm.
Ja, ich habe das im ersten Moment auch gedacht, ne, dass Sport und wissenschaftliches Arbeiten sich gegenseitig ganz gut ausgleicht, ne, wenn man als Wissenschaftler viel am Schreibtisch sitzt, im Archiv sitzt oder so, dass es dann gut ist, auch mal wieder so diese Bewegung zu haben. Andersrum, gerade als Ausdauersportler würde ich schon sagen, auch ganz gut mal zwischendurch was für den Kopf zu tun, ne. So, auf der anderen Seite habe ich dann überlegt, naja, gibt's ja doch gewisse Gemeinsamkeiten. Also als Triathlet braucht man Ausdauer. Wenn man eine Doktorarbeit schreibt, 2, 3, 4 Jahre, braucht man auch Ausdauer. Also das braucht schon ähnliche Fähigkeiten. Man braucht, ich habe gesagt, so Stehvermögen, dass man nicht irgendwie nach einer gewissen Zeit aufgibt, sondern dass man dranbleibt, dass man auch nach hinten raus immer noch die Energie hat. Man braucht Disziplin. Jeden Morgen aufs Neue sich zwingen, ich gehe wieder auf die Laufstrecke, ich trainiere wieder oder aber eben, ich setze mich wieder an den Schreibtisch, ich nutze die Zeit. Also vielleicht, oder siehst du das anders, gibt es ja doch auch vieles, wo man sagt, so als Charaktereigenschaften hängt das doch näher zusammen, als man im ersten Moment meint.
Ja, also auf Level der oder auf Ebene der Charaktereigenschaften passt das wirklich gut zusammen. Also gerade was du sagst, Ausdauer, Disziplin, auch so ein gewisses Zieldenken, was ich bei meiner eigenen Dissertation oder Promotion jetzt auch gemerkt habe, dass man dieses große Ziel am Ende hat, so wie sagen wir beispielsweise bei einem Ironman oder einem Langdistanz-Triathlon, man hat ja nicht nur während des Tages des Wettkampfes ein bestimmtes Ziel, irgendwann ins Ziel zu kommen und auch irgendeine Leistung zu bringen, vielleicht möglicherweise zu gewinnen, sondern man hat ja auch in den Monaten, wenn nicht sogar Jahren davor, wo man darauf hinarbeitet, auf das sportliche Ziel, irgendwann ein Ziel am Ende, ein Grund, warum man trainiert, warum man etwas leisten möchte und warum man ja auch mal was macht, wenn man keine Lust hat oder warum man sich motiviert, auch mal dann zu üben, zu trainieren oder zu arbeiten, wenn eigentlich der Körper sagt, es sollte gerade nicht sein oder es muss nicht sein oder wenn man keine Lust hat. Das ist bei der Wissenschaft oder zumindest bei der Promotion zumindest in Teilen auch schon so. Gerade wenn man dann in der Phase des Schreibens ist zum Schluss. Wenn man sich zwingen muss zu schreiben, man muss Seiten produzieren, qualitativ hochwertige Seiten idealerweise, um ja irgendwann fertig zu werden. Was aber der größte Faktor gerade bei den Charaktereigenschaften ist, denke ich, was zumindest mir groß geholfen hat, ist die Organisationsfähigkeit. Wenn man auch schon denkt, also ich habe auch während des Studiums schon Leistungssport und Wissenschaft irgendwie kombiniert, also Wissenschaft, soweit man das im Studium sagen kann. Aber es ist ganz wichtig, dass man beides organisiert bekommt und zeitlich unter einen Hut bekommt, aber auch von den eigenen Kapazitäten gut unter den Hut bekommt. Und wenn man das wirklich schon jahrelang übt und trainiert, dass man sowohl seine sportlichen Stunden, sagen wir mal, pro Tag irgendwie unterkommt, dann ist es auch wichtig, dass man seine wissenschaftlichen Stunden, die Arbeitsstunden irgendwie unterbekommt. Und das ist jetzt im normalen Arbeitsalltag vielleicht gar nicht so gut kombinierbar, wenn man 8 Stunden, 9 Stunden im Büro sitzt. Als Wissenschaftler hingegen hat man den Luxus, dass man recht flexibel arbeiten kann und sich die Zeit eigentlich sogar idealerweise so einteilen kann, dass es zwischen, sagen wir mal, ganz starken Denk- oder Produktionsphasen pausieren kann und dann bestenfalls was für den Körper macht, also was ganz anderes macht. Und so hat man zwar am Ende einen 8-, 9- oder 10-Stunden-Tag, hat aber sowohl das Sportliche untergebracht als auch das geistige Arbeiten untergebracht. Und die Kombination, zumindest war es für mich jetzt so, war sehr produktiv und sehr gut und hat sich auch gut angefühlt. Also es war nie zu keinem Zeitpunkt so, dass ich jetzt sagen würde, dass ich da überlastet von war, von dieser Kombination der beiden Bereiche, sondern die haben sich eher ergänzt. Und das ist dann ja was, was man auch so fürs Arbeitsleben dann lernt. Wenn man das über 4, 5, vielleicht 6, 7 Jahre gelernt hat, verschiedene Bereiche zu organisieren und zu strukturieren und diszipliniert darin zu arbeiten und das dann trotzdem noch zielführend durchzubringen und am Ende auch noch ein Ergebnis zu liefern, ist das natürlich dann irgendwie was, was man lernt und was man dann auch kann.
Wir stecken schon mittendrin im Thema. Wir gehen natürlich gleich ein bisschen genauer darauf ein, was du beruflich genau machst, was du auch sportlich genau machst. Aber einen Punkt möchte ich nur ansprechen. Bei diesen Charaktereigenschaften, was mir auch auffällt, ist, dass du natürlich irgendwie in beiden Disziplinen, im Sport, als Läufer, als Triathlet, aber auch in der Wissenschaft, als eben als Geisteswissenschaftler, schon auch in beiden Fällen so Einzelkämpfer bist. Also du machst eben keine Mannschaftssportart, Fußball, Handball. Und auch in der Wissenschaft, du bist jetzt nicht im Labor, wo du im Team gemeinsam etwas erforscht. Ist das so? Bist du so ein bisschen so ein Einzelgänger, Einzelkämpfer-Typ, der schon gerne alleine durchzieht?
Würde ich nicht sagen. Also wenn es zum Schluss um die Leistungserbringung geht, bin ich auch gerne dafür verantwortlich, was ich erbringe und was am Ende da steht, was ich erbracht habe. Aber in der Vorbereitung würde ich sagen, dass ich mich sogar übermäßig viel auf ein Team verlasse und mir eher das Team so zusammensuche für die einzelnen Bereiche, dass es gut passt. Sagen wir mal Beispiel Triathlon, Schwimmen, Radfahren und Laufen. Ich war während der aktiven Triathlon-Zeit in einem Schwimmverein. Ich war in einem Leichtathletikverein und okay, Radfahren habe ich dann selbst gemacht meistens, weil es schwer während des Studiums dann tagsüber jemanden zu finden, der 4 Stunden mit einem Rad fährt. Aber die anderen Sportarten und in der Vorbereitung, wenn wir auch über Physiotherapie und andere Sachen sprechen, ist es wichtig, dass man sich auf andere Leute verlässt und davon profitiert, dass andere Leute in anderen Bereichen einfach besser sind. Dass man selbst daran wachsen kann und in Teildisziplinen besser wird, um mein Endergebnis zu verbessern. Und so ähnlich sehe ich es in der Wissenschaft auch. Wir arbeiten ja doch, zumindest ich jetzt, in wissenschaftlichen Teams, wo andere Leute andere Stärken, andere Wissensexpertisen haben, die ich nicht habe. Und da kann ich dann drauf zugehen und von den Leuten lernen, deren Artikel lesen, aber auch um Feedback fragen. Wie siehst du das jetzt beispielsweise von einer ideengeschichtlichen Perspektive, was ich hier über Euthanasie schreibe? Was kann ich da vielleicht religionsgeschichtlich noch lernen? Oder was sagt zum Beispiel die Theologie darüber, wenn ich schreibe, dass evangelische Pastoren übermäßig viel an die Obrigkeit geglaubt haben und deswegen Hitler unterstützt haben?
Lass es uns mal sortieren. Wir schauen mal erst auf deinen beruflichen Werdegang. Du bist Nordhorner, um es einmal einzusortieren, hast hier Abitur gemacht 2011, bist jetzt 33 Jahre alt, bist verheiratet und bist nach dem Abitur weggegangen, um zu studieren. Hast aber was völlig anderes studiert als das, was du jetzt machst. Wie bist du eingestiegen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt damals. Das Ziel war eigentlich einfach, irgendwas zu machen nach dem Abitur. Ich war in der glücklichen Lage, kann man heute sagen, dass ich keinen Wehrdienst leisten musste als erster Jahrgang und mich quasi frei entscheiden konnte, was ich mache. Und ich habe mich dann, das war zumindest damals so der Stand der Dinge oder das Beste, was man machen konnte, gerade als Kind aus einer Arbeiterfamilie, ein duales Studium. Man verdient Geld während des Studiums, man macht ein Studium und man erlebt einfach was. Und man ist in einem Unternehmen und hat theoretisch, perspektivisch den besten Start in ein Unternehmen, um dort ein erfülltes Arbeitsleben zu haben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und
also du hast BWL studiert dann, ne?
Ja. Mhm. Das war BWL in Baden-Württemberg. Ich habe bei einem großen Lebensmitteleinzelhändler im Zentraleinkauf und teilweise im Vertrieb, aber auch in der Organisation gearbeitet und habe dann aber recht schnell auch schon das Studium abgeschlossen, habe gemerkt, dass mir das zwar liegt, dass ich gar nicht so schlecht darin bin und dass es mir auch gewissermaßen irgendwo Spaß macht, aber damals, auch gegen Ende des Studiums, habe ich schon irgendwie gemerkt, dass das nicht so richtig was für mich ist, dass es mich nicht wirklich erfüllt, wenn ich den ganzen Tag lang Excel-Tabellen ausfüllt und über Brot und Backwaren spreche, in dem Einkauf war ich dann. Das war nicht das, was ich so langfristig machen möchte und habe dann schon mal mich umgeschaut, ob es überhaupt im Rahmen der Möglichkeiten ist, vielleicht doch noch was anderes zu machen. Wenn man das Abitur macht, dann direkt den Studienplatz findet, das Studium abschließt, denkt man ja schon, man hört oft, es soll keine Lücken im Lebenslauf geben. Wie kann man da nochmal was anderes machen? Also eigentlich mit Anfang 20 sollte man dann ja ins Büro, Berufsleben starten. Dann habe ich das auch gemacht, habe nochmal den Arbeitgeber gewechselt, habe in Berlin gearbeitet, auch im Bereich BWL. Aber das hat mich dann wirklich gar nicht erfüllt und da ist dann die Idee weitergereift, dass ich wirklich nochmal was anderes machen muss und dass ich mich trauen muss, nochmal wirklich was ganz, ganz anderes zu machen, was mir wirklich Spaß macht. Und so bin ich dann eigentlich durch das reine Interesse, dass ich was anderes machen will und dass ich unterm Strich auch mehr Zeit für meinen Sport haben will, weil ich perspektivisch vielleicht auch sogar in den Profibereich gehen will. Also das hat sich schon miteinander verbunden irgendwie. Also ich brauche mehr Zeit. Und ich möchte was ganz anderes machen. Und da ist ein Studium dann das perfekte Vehikel dafür, um das irgendwie zu verbinden.
Aber warum dann Religionswissenschaft?
Naja, die doofe Antwort wäre, weil es sich als das einfachste Studium angehört hat. Aber einfach in dem Sinne ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, weil einfach vielleicht sogar heißt, es liegt mir, es fällt mir einfach. Und dann ist es wiederum vielleicht was man gerade dann studieren oder lernen sollte, wenn einem etwas liegt und wenn einem etwas vielleicht Spaß macht und einen interessiert. Also wirklich der reine idealistische Begriff des Studiums, ich lerne etwas und vertiefe mich darin so rein, dass ich vielleicht irgendwann sogar Experte werden kann.
Aber warum studiert man Religionswissenschaften, wenn man selber, das hast du mir im Vorfeld gesagt, sich gar nicht als sonderlich religiös einschätzt oder wenn man über sich selber sagt, ich bin gar nicht so sonderlich religiös, warum studiert man dann ausgerechnet Religion?
Der Religionswissenschaftler würde jetzt darauf antworten, dass man dann ausgerechnet in dieser Konstellation der beste Religionswissenschaftler sein könnte.
Weil man Wissenschaftler ist und nicht Gläubiger.
Genau, das ist der große Unterschied zu Theologie. Mittlerweile wird das in der Wissenschaft auch wieder ein bisschen angefechtet. Aber eigentlich sagt man in der Religionswissenschaft, glaubt man an die Wissenschaft und man begegnet Religionen, also mehreren Religionen, den Weltreligionen, kleineren Religionen mit wissenschaftlichen Standpunkten aus. Also man ist nicht nur geschichtlich unterwegs, sondern man schaut sich auch Sachen philosophisch, soziologisch an. Man schaut vielleicht sogar ökonomisch auf Wissenschaften. Man entwickelt Markttheorien über Wissenschaften. Und das ist ganz im Gegensatz zu dem, was in der Theologie gemacht wird, wo vereinfacht und vielleicht ein bisschen gemein gesagt nur ein geschlossenes Glaubenssystem herrscht und man glaubt an die Sachen, die in der Religion stattfinden. Und in der Religionswissenschaft schaut man sich an, warum oder was geglaubt wird und vergleicht sogar vielleicht Religionen miteinander.
Also ist das auch ein Unterschied? Du bist Religionswissenschaftler, aber kein Theologe? Oder?
Ja.
Okay.
Genau.
Guck, wieder was gelernt. Du hast dieses Studium, also du hast hier übrigens wieder näher in der Region studiert, Münster, Groningen, hast das Studium, auch dieses Studium, das zweite dann abgeschlossen und hast dann promoviert, also den Doktortitel gemacht. Da wollen wir gleich ein bisschen genauer drüber sprechen, vor allem über das Thema, mit dem du dich dann beschäftigt hast. Aber lass uns jetzt erst nochmal eben diese zweite Schiene, den Sport, uns angucken, denn das war ja zeitlich parallel. Du warst Sportler, Leistungssportler zu dieser Zeit ja, wirklich sehr ambitioniert. Wie ist da deine Karriere verlaufen?
Ich habe mit dem Triathlonsport angefangen, eigentlich so mit dem Abitur, weil ich für die Schwimmprüfung schwimmen musste. Und ja, ich habe Fußball gespielt bei VfL Weiße Elf und war dann eigentlich schon immer am Laufen. Und irgendwie habe ich auch recht oft Tour de France geschaut. Und deswegen kam dann irgendwie das gut zusammen. Ich ziehe woanders hin und ich möchte weiter Sport machen. Und naja, in Nordhorn gibt es ja den Triathlon, vielleicht mache ich da mal mit. Und ja gut, die drei Sportarten kann ich ja eh schon. Und so kam das, dass ich dann Triathlon machen möchte und habe dann ja eigentlich an meinem neuen Wohnort oder Studienort eigentlich den nächstbesten Triathlonverein besucht. Bin zum Probetraining gegangen und bin dann dabei geblieben, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat. Und ja, so bin ich dann zum Triathlon gekommen und dachte eigentlich, das passt ganz gut. Also ich kann meine Zeit selbst einteilen. Ich habe nicht diese Mannschaftsstruktur, die gerade Richtung Zeitmanagement oftmals schwierig ist zu verbinden, gerade am Wochenende, wenn man Fußballspiele hat. Wenn man aber eigentlich am Wochenende vielleicht auch mal nach Nordhorn fahren möchte zur Familie, beißt sich das natürlich, hätte ich mit Fußball wieder angefangen in Heilbronn. Und so kam es eigentlich, dass ich zum Triathlon kam und dann ging das eigentlich so von selbst weiter. Natürlich, wenn man trainiert, wird man besser und wird man schneller. Und der Verein in Neckarsulm, in dem ich dann war, also ein Teil von Heilbronn, da gab es viele Entwicklungen, der Verein ist gewachsen, es gab mehr wirtschaftliche Förderer. Wir sind von der Landesliga bis in die zweite Bundesliga, dann später, nachdem ich weg war, auch in die erste Bundesliga aufgestiegen. Und da ist dann nicht nur das Leistungsniveau des Vereins und die Ansprüche des Vereins gestiegen, sondern auch, ich bin einfach besser geworden, weil ich mit besseren Leuten trainiert habe, weil ich mehr trainiert habe. Und das kam dann alles so zusammen. Ich war sehr gut entwickelt auf den kurzen Distanzen, wusste aber auch, dass wenn ich was machen möchte und vielleicht perspektivisch professionell Sportler sein möchte, muss ich auf die Langdistanz gehen im Triathlon oder Ironman, weil nicht nur da das meiste Geld liegt, sondern weil ich auch einfach nicht gut genug gewesen wäre für die kurze Distanz. Und
aber dieser Traum, Profisportler zu werden, das hast du ja damals auch, ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen, was wir auch in der Zeitung geschrieben haben, das hast du ja auch ziemlich ambitioniert sogar auch verkündet, hast ja gesagt, ne, das ist mein Ziel, das will ich werden. Also das war schon im Bereich des Möglichen damals zu sagen, ich will hauptberuflich Triathlon betreiben.
Ja, das war das Ziel. Ich glaube, 2017 war dann auch der Beginn des zweiten Studiums und 2017 war dann auch ja so die Zeit, wo ich dachte, okay, vielleicht kann das wirklich was werden. Ich bin dann direkt Zweiter bei den Nachwuchsweltmeisterschaften in Kanada geworden. Und das kam natürlich zusammen, dass gerade so ein richtiger Nachwuchserfolg, sagen wir mal, kommt, der perspektivisch auch wirklich zeigt, okay, da kann was gehen im Sport. Und dass auf einmal viel, viel mehr Zeit da war, weil natürlich dann das Studium begonnen hat. Und das war so ein perfekter Sturm, könnte man sagen. Ich hatte auf einmal mehr Zeit und ich hatte das Ziel oder die Perspektive, wenn ich mich jetzt wirklich reinhänge, kann da was gehen.
Profi-Triathlet. Hast du eine Vorstellung, wie viele gibt es in Deutschland? Das können nicht so viele sein, würde ich sagen.
Also der Unterschied zwischen Profi, der davon leben kann, vom Sport leben kann, und der eine Elite-Lizenz hat, der es vielleicht nebenberuflich macht oder so reines Hobby, der ist ja auch nochmal groß. Also wirklich, wenn wir Profi denken, also an Jan Frodeno, der jetzt in Sportrente ist, auf dem Level würde ich sagen, sind es vielleicht 10. 15, die wirklich davon leben können und sagen können, ich kann mir vielleicht sogar dann 3-4 Jahre nach dem Sport nehmen, um dann nochmal einen neuen Job zu finden oder vielleicht sogar ausgesorgt haben wie Jan Frodeno.
Also ein wirklich ambitioniertes Ziel, nicht? Also wenn jemand sagt, ich will Profifußballer werden, das kann ja auch noch in der dritten Liga, in der Regionalliga sogar. Da gibt es natürlich ein Vielfaches, aber im Triathlon ist das natürlich eine ganz elitäre Gruppe, in die man da es reinschaffen muss, ne? Ja, wie ging es dann weiter? Also du bist nicht Profi-Triathlet geworden, sondern Religionswissenschaftler, aber das ist ja auch auf einem hohen Niveau. Wie ging es im Bereich Sport für dich dann weiter? Oder wann kam der Punkt, wo du selber dir vielleicht eingestehen musstest, nee, das wird's nicht werden?
Das hat sich eigentlich innerhalb von 2-3 Jahren recht schnell entwickelt. Also 2017 der erste große Erfolg im Amateur- oder Nachwuchsbereich, der eigentlich schon so eine Bahn vielleicht hätte zeigen können. Wenn ich mich jetzt gut entwickle, könnte ich vielleicht in die erweiterte Spitze, sagen wir mal. Nicht in die absolute Spitze, aber vielleicht in die erweiterte Spitze, was mich als Sportler vielleicht auch schon erfüllt hätte. Also ich muss nicht davon leben können, der Weltbeste sein und der Jan Frodeno sein, sondern vielleicht die erweiterte Spitze. Und vielleicht das mal als Profi nach Hawaii schaffen, zur Ironman-WM. Vielleicht auch nebenberuflich. Das wäre dann auch nicht so wichtig, aber erstmal das Leistungspotenzial haben. Das war 2017 und 2018 habe ich eigentlich ganz gut trainiert, bin weitergekommen, war in Südafrika zur halben Ironman-WM, auch noch als Amateur. Und ja, 2019 war dann eigentlich schon das ganz große Jahr, was eigentlich gezeigt hat, okay, das kann halt wirklich was werden mit dem Profisport. Ich bin 2-mal in der Amateurkategorie Europameister geworden, auf der halben und auf der ganzen Ironman-Distanz. Auf der halben Ironman-Distanz war ich dann sogar in der Elite-Wertung 5., glaube ich, oder 6. Also wirklich, man könnte sagen, das war schon teilweise Profiniveau, zumindest das Niveau, was ich erreichen möchte. Und wenn ich da jetzt noch in den nächsten Jahren was draufsetze, dann kann das halt wirklich was werden. Und ja, dann kam leider Corona. Ich habe in dem Winter von 2019 auf 2020 super gut trainiert. Ich habe einen ganz starken Fokus aufs Schwimmen gelegt, was eigentlich noch immer so meine Schwäche war. Ich war relativ für meine Verhältnisse sehr gut im Schwimmen. Ja, und ich habe halt auch in Groningen gewohnt zu der Zeit fürs Studium. Und ja, von einem auf den anderen Tag waren die Schwimmbäder geschlossen. Und das hieß, die Schwimmbäder waren auch nicht nur kurz geschlossen, sondern für ein halbes Jahr. Ich konnte nicht mehr schwimmen. Ich war kein natürlicher Schwimmer. Also mir fiel es nicht leicht zu schwimmen. Ich musste wirklich viel Arbeit reinstecken. Und dann konnte ich ein halbes Jahr nicht schwimmen. Und da war mir relativ schnell klar, mit Triathlon wird das nichts mehr, wenn ich jetzt ein halbes Jahr nicht schwimmen kann. In Deutschland konnten Leistungssportler schwimmen, zumindest teilweise. Zumindest das Level, was ich perspektivisch haben wollte, die konnten schwimmen. Da war mir dann relativ schnell klar, okay, das wird nichts mehr. Das Laufen hat mir zu der Zeit viel mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich auch relativ schnell umgeschaltet und gesagt, naja, dann hat es halt nicht geklappt. Dann mache ich jetzt mit der Wissenschaft weiter. Ist ja gerade auf einem guten Weg, weil das muss man vielleicht dann auch in der Perspektive sehen von der Wissenschaft zu der Zeit. Der Bachelor fiel mir wirklich sehr, sehr leicht während des Sports. Also machen wir dann beim Ironman, muss man dran denken, das ist halt sehr, sehr, sehr viel Aufwand, den man hat. Man trainiert 20, 30 Stunden in der Woche und dann nebenbei noch das Studium auch in der normalen Regelstudienzeit. Und wenn man dann das Studium auch noch mit einer guten Note abschließt und das gut unter einen Hut bekommt, dann fällt einem das Studium schon sehr, sehr leicht. Also mir ist es ja leicht gefallen, so wie ich es mir eigentlich erhofft habe oder warum ich das Studium ausgesucht habe. Es fiel mir einfach leicht und hat mir Spaß gemacht. Und daraus habe ich dann geschlossen, okay, das kann halt wirklich was werden, wenn ich vielleicht Wissenschaft mache und nicht nur Sport oder Sport so als Hobby, aber die Wissenschaft dann fokussiere. Und ja, so war dann relativ schnell der Fokus klar, Sport mache ich dann nur noch als Hobby. Wie wäre es denn jetzt, wenn ich mich auf die Wissenschaft konzentriere?
Eine Zwischenfrage eben, warum fällt Triathleten eigentlich das Schwimmen immer so schwer? Ich hatte vor einiger Zeit Elke van Engelen hier im Podcast. Also alle, die sich für Sport, Triathlon interessieren, denen empfehle ich auch diese Episode. Und die hat das halt auch erzählt, ne? Dass Schwimmen immer so die Sportart war, die so am schwersten fällt. Geht das allen so oder vielen? Oder was ist das jetzt Zufall, dass zwei hier sind, die sagen, oh, Laufen, Radfahren ist alles super, aber im Wasser, boah.
Ja, das ist schon so eine Triathleten, ja. Krankheit möchte man es vielleicht nicht nennen, aber es ist halt eine sehr, sehr, sehr technische Sportart, wo es auf ganz kleine Feinheiten in der Bewegung, im Bewegungsablauf ankommt. Und wenn man das nicht als Kind lernt, dann ist es eigentlich nicht mehr wirklich gut erlernbar, es sei denn, man hat wirklich ein außergewöhnliches Bewegungstalent. Einzelne Sportler gibt es, die können dann auch wirklich noch mit 18, 19 anfangen und super gut schwimmen. Aber das war bei mir nicht der Fall. Und ich konnte zwar recht gut schwimmen, also im insgesamten Triathlon-Blick, ich konnte gut schwimmen, okay schwimmen. Das hat erstmal gereicht für das, was ich wollte und für das, was ich perspektivisch auch wollte. Aber für die absolute Spitze, da habe ich einfach mit 18 zu spät angefangen zu schwimmen. Das ist ganz klar. Das ist eine Triathlon-Krankheit, weil man halt oft mit dem Triathlon spät anfängt, weil man dann halt in diesen Einzelstrukturen unterwegs ist, wo man sich die Zeit selbst einteilen kann und dann trotzdem was erreichen kann. Und deswegen fangen wahrscheinlich die meisten mit 18, 20, vielleicht mit 30 an zu schwimmen und dann ist es super schwer.
Bevor wir wieder rüberschwenken zur Wissenschaft, was machst du jetzt sportlich?
Ich bin jetzt aktuell, würde ich sagen, nur noch Läufer. Ich mache Leichtathletik und dieses Jahr, würde ich sagen, laufe ich 5000 Meter und 1500 Meter. Also eher so Richtung Bahn, Leichtathletik, was man ja, von Olympia kennt oder was man ja von Leichtathletik-Festivals kennt.
Schon noch ambitioniert oder eher jetzt wirklich als Hobby?
Ich würde sagen, ambitioniert, auf Amateurebene ambitioniert. Ich versuche dieses Jahr wieder Landesmeister zu werden in meiner, ja, in meiner Altersklasse. Bei den Senioren heißt es mittlerweile. aber ja, also für mich auf meinem Niveau ist es ambitioniert. In den regionalen Läufen versuche ich vorne mitzulaufen, idealerweise auch nochmal einen Lauf zu gewinnen dieses Jahr. Ja, ich würde sagen, ambitionierter Sportler im Amateurbereich.
Wie viel Zeit investierst du noch so in der Woche in den Sport?
Netto würde ich sagen, so 9 Stunden. Vielleicht, wenn man brutto das sich anschaut, also mit allem, was dazu gehört. Krafttraining, Physiotherapie, vielleicht auch mal Anfahrt, Abreise von irgendwo, sind es vielleicht 12-13 Stunden.
Aber der Fokus ist jetzt schon ganz klar auf dem Hauptberuf in der Wissenschaft. Dann lass uns da wieder rüberschwenken. Wir sagten vorhin, oder ich sagte vorhin, dass du ja das Studium abgeschlossen hast und dann eben auch promoviert hast, also eine Doktorarbeit geschrieben hast, über ein sehr ernstes Thema. Erzähl selbst, worum ging es in deiner Promotion?
Die einfache Variante ist, dass es um evangelische Theologen oder um evangelische Geistliche während des Zweiten Weltkriegs ging. Und die Frage eigentlich, warum waren evangelische Theologen und insgesamt das evangelische Milieu, wenn man es so nennen will, so sehr vom Nationalsozialismus angetan? Und ein Teilbereich dieser Frage ist, warum waren evangelische Theologen und evangelische Gesundheitseinrichtungen eigentlich dafür bereit oder dazu bereit, bei den rassenhygienischen Maßnahmen der Nationalsozialisten tatsächlich mitzuwirken? Also wir sprechen da über die Eugenik, über die Euthanasie und wenn man sich die Statistiken anschaut.
Begriffe musst du einmal kurz erklären, Eugenik ja. Und Euthanasie, ganz kurz, bevor wir weitermachen.
So, Eugenik würde ich sagen, aus dem Griechischen übersetzt, gute Gene, ganz einfach übersetzt, geht es darum, dass man versucht, ja, schlichtweg einen guten Genpool für das eigene Volk herzustellen. Das kann man zum einen entweder machen, indem man besonders gute Gene fördert, also die Fortpflanzung fördert, durch wirtschaftliche Aspekte, durch vielleicht auch durch Verbote anderer Fortpflanzungen, aber dann die negative Eugenik sind tatsächlich Interventionen, dass sich bestimmte Bevölkerungsgruppen oder bestimmte Gene nicht weiter fortpflanzen dürfen. Und
also da reden wir über Zwangssterilisation und über dieses schreckliche Wort, ja, Rassenhygiene, also dass man einfach sagt, es gibt menschliches Leben, dass es, sag's mal, dass es nicht wert ist, sich weiter zu verbreiten. Also eine Art von Selektion.
Ja, das unterm Strich kommt man dabei raus, dass man, und so war es ja auch dann im Nationalsozialismus, dass man am Ende bei Zwangssterilisationen rauskam, die es zu der Zeit, also dieses Eugenik gab es um die 19. Jahrhundertwende, sehr viel in sehr vielen Ländern. Also die Idee der Rassenhygiene gab es in verschiedenen Ländern, also nicht nur in Deutschland, in den USA, in England, mittlerweile später auch in Grönland, also Dänemark.
Und auch schon vor 1933.
Ja, deutlich vor 1933. Aber in keinem der anderen Länder wurden so viele Menschen zwangsweise sterilisiert wie in Deutschland und in so kurzer Zeit und so systematisch und so industriell. Und das ist eine Frage, der ich nachgehe in einem Teil meiner Arbeit. Warum haben evangelische Akteure da so stark mitgewirkt und was war deren Motivation, vielleicht auch ideologisch oder theologisch oder ja einfach philosophisch? Warum war man bereit dafür, damit zu machen?
Der zweite Begriff, Euthanasie, klingt ein bisschen ähnlich. Den müssen wir auch einmal erklären, bitte.
Heute, also erstmal aus dem Griechischen übersetzt, Euthanasie, guter Tod. Was natürlich ein Euphemismus ist.
Guter Tod.
Ja, was natürlich ein Euphemismus ist. Schönredung. Die Nationalsozialisten haben den Begriff pervertiert. Eigentlich heute Euthanasie, auch im Englischen oder im Niederländischen, versteht man darunter Sterbehilfe von Menschen, die tatsächlich selbst sterben wollen. Und denen wird geholfen auf dem Weg in den Tod. Und das wird philosophisch und ethisch begleitet. Die Nationalsozialisten haben daraus gemacht, oder nicht nur die Nationalsozialisten, aber völkische Vordenker, dann später die Nationalsozialisten, haben daraus quasi den Spieß umgedreht und aktiv entschieden, dass Menschen sterben sollen und es dem Volk und der Allgemeinheit verkauft, dass es ein guter Tod für das Volk wäre. Und ja, dementsprechend den Begriff dann da so rumgeführt.
Und diese diese Geschichte, also das müssen wir vielleicht dazu sagen, du bist Religionswissenschaftler, aber mit dem Fokus auf Geschichte. Also ja, ich würde sagen, du bist immer auch Historiker. Ich weiß nicht, ob das formal richtig ist, dass du Historiker bist vom Abschluss her, aber de facto beschäftigst du dich ja mit historischen Themen. Und in diesem Fall eben mit dieser Zeit. Du hast es gerade beim Erklären der Begriffe schon angedeutet. Was genau ist da passiert? Mit welchen Ereignissen hast du dich dann konkret beschäftigt?
Ich habe mich zum einen mit der ideologischen Seite beschäftigt und zum anderen aber auch mit ganz konkreten Beispielen aus der Region. Ich habe einen Theologen oder eine Persönlichkeit in Münster im Fokus gehabt und habe dann einfach drauf losgeforscht und mir angeschaut, war diese Person in Zwangssterilisation irgendwie involviert. Und dann hat sich das Thema weiterentwickelt. Es kam raus, dass die Person lange Zeit ein evangelisches Krankenhaus in Münster geleitet hat. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich die Akten des Krankenhauses anzuschauen, wie hat das Krankenhaus reagiert? Also nicht nur der Leiter, sondern wie hat das Krankenhaus reagiert? Und ganz viele Schritte übersprungen. Unterm Strich kam heraus, das evangelische Krankenhaus in Münster unter der Leitung meines Theologen hat massenhaft Menschen sterilisiert, mindestens in den 200er-Bereich, haben daraus sogar einen Preiskampf gemacht, haben damit Geld verdient, haben anderen Krankenhäusern die Zwangssterilisation, die Aufträge dafür vom Staat abgeworben, indem die besonders niedrige Preise angeboten haben, unter dem Vorwand, dass das evangelische Krankenhaus weiterleben muss und auch Gutes währenddessen macht, aber auch ganz klar mit dem Wissen, okay, wir sterilisieren jetzt hier Leute, kriegen dafür Geld und dadurch können wir anderes Gutes machen. Aber dass wir Leute sterilisieren, einfach gesagt, das ist halt zum Wohl des Volkes und das ist eine wissenschaftlich moderne Art und Weise und das ist in Ordnung.
Wer hat entschieden, dass diese Menschen sterilisiert werden und was waren die Begründungen dafür?
Das haben in erster Linie Gesetzgeber entschieden. Also die nationalsozialistische Regierung damals hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Darin wurde definiert, wer als erbkrank galt, was eine Krankheit war. Und das wurde dann, es war ein einfaches Gesetz, es wurde von Gerichten bestimmt. Es wurden eigens Gerichte dafür erstellt, die Erbgesundheitsgerichtshöfe. Da gab es dann regionale Ableger davon, zum Beispiel in Osnabrück für unsere Region zuständig. Es gab eins in Münster für die Münsterregion zuständig. Da haben sich die Zuständigkeiten manchmal ein bisschen überschnitten. Ist ein methodischer Hinweis, muss man auch nochmal nachgehen. Aber die Erbgesundheitsgerichtshöfe Münster, Osnabrück, die haben darüber entschieden, ob Menschen aus unserer Region zwangssterilisiert wurden oder nicht.
Und wer war betroffen? Also was waren dann die Begründungen, warum Menschen als nicht lebenswert ist ja nicht ganz richtig, ne? Aber als es nicht wert, sich weiter zu sich fortzupflanzen, sozusagen eingestuft worden. Was hatten die? Was waren die Erkrankungen, die oder welche Gründe gab es? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie eine so hohe Zahl zustande kommen konnte dann.
Also die Zahl ist ja wirklich aus. Wir sprechen allein in der Grafschaft von fast 200 Leuten, die zwangsweise sterilisiert wurden.
Das ist nachgewiesen wissenschaftlich,
ja,
ne?
Ja. Genau. Ich vermute und ich glaube, das stimmt auch. Es waren mehr. Gerade wenn man sich die regionale Struktur anschaut, Münster vielleicht sogar noch, Grafschafter Personen waren in anderen Krankenhäusern, anderen Reichsteilen untergebracht. Das werden mehr gewesen sein. Aber die Krankheitsbilder waren von dem, was man vielleicht heute auch als tatsächlich krank bezeichnen würde, was aber in keinster Weise irgendeine Intervention vielleicht erfordern würde. Aber Krankheitsbilder, die man heute behandeln würde, Schizophrenie, erbliche Fallsucht hieß es später, war ein anderes Krankheitsbild. Vielleicht Krankheitsbilder, die eher noch vertretbar sind, dass die halt wirklich Krankheitsbilder sind, klinisch, medizinisch irgendwie nachweisbar. Dann war das aber ein sehr vager Begriff und eine sehr vage Definition, die zum Schluss Auslegungssache der Anstalten und dann der Gerichte war. Wir sprechen dann darüber, dass es auch Alkoholkrankheiten gab, die als erblich betrachtet wurden. Teilweise Einzelfälle gibt es, in denen auch Spielsucht betrachtet wurde, also generell Süchte, Suchterkrankungen. Und wenn man dann noch weiterschaut, es wurde auch oft einfach argumentiert, dass ein Familienmitglied Suizid begangen hat und deswegen eine Erbkrankheit vorliegt und die Person sterilisiert werden müsse. Also es gab Krankheitsbilder, die waren definiert und die vielleicht heute auch als Krankheitsbilder gelten sollten. Aber es gab auch ganz viel und Das ist wahrscheinlich sogar die Mehrzahl der Fälle, die auch heute gar nicht als Krankheitsbilder gelten würden. Und zumal man damals das sowieso genetisch gar nicht hätte nachweisen können, welche Krankheitsbilder vorlagen.
Wurde das auch genutzt von den Nationalsozialisten, um unliebsame Personen auf diese Weise auszuschalten oder ihnen zu drohen? Also Menschen, die einfach renitent waren, jetzt mal, oder sagen wir im weitesten Sinne, sich widersetzt haben. War das ein Hebel, um diesen Menschen beizukommen, obwohl sie medizinisch gesehen in keinster Weise erkrankt waren?
Davon muss man ausgehen, oder davon gehe zumindest ich aus. Das war natürlich dann vielleicht nicht auf oberster Ebene, weil wir sprechen da über eine marginalisierte Gruppe, die ohnehin schon am Rand der Gesellschaft lebte, ausgegrenzt wurde, teilweise sowieso schon in psychiatrischen Anstalten untergebracht war, ohne viel Recht auf Selbstverteidigung oder Selbstbestimmung. Wenn aber dann bestimmte Fälle auftreten, in denen Personen oder Einzelpersonen, ich habe da ein ganz konkretes Beispiel aus meiner aktuellen Studie, die ich dann auch im Bentheimer-Jahrbuch zusammengeschrieben habe. Es gibt einzelne Personen.
Erscheint jetzt Ende des Jahres.
Ganz genau. Und da gibt es einzelne Personen, die zum Beispiel der Familie unliebsam waren, und die Familie fördert dann erst zum ersten Mal die Anzeige zu Sterilisation und später auch die Verurteilung. Wenn der nationalsozialistische Gerichtsapparat zu der Zeit merkt, dass eine, sagen wir mal, mächtige oder wohlhabende Familie aus der Region einen Familienmitglied oder eine Person anzeigt und die Begründung mitliefert und es später dann eine Verurteilung gibt und das Urteilsbild heute nicht wirklich logisch oder nachvollziehbar klingt und das eher an den Haaren herbeigezogen wirkt, kann man davon ausgehen, oder zumindest deutet das stark darauf hin, dass auch einfach eine Person unliebsam war. Und man kann sich auch gerade viele Einzelakten anschauen. Und es wirkt oft so, dass auch persönliche Urteile gefällt wurden, oder man sieht einzelne Fälle, in denen auch regional eher entschieden wurde, dass bestimmte Krankheitsbilder in Einzelfällen eher zur Verurteilung geführt haben. Wobei man aber auch sagen muss, dass insgesamt die Einspruchrate gegen Zwangssterilisation vielleicht recht hoch war. Also es wurde in der Regel Einspruch eingelegt, zumindest sehr häufig. Aber das
von den Betroffenen selbst?
Ja, von Familienmitgliedern. Die Betroffenen waren dementsprechend oft nicht geschäftsfähig. Familienmitglieder haben Einspruch eingelegt. Das war aber über 90% der Fälle komplett aussichtslos. Das hätten sie sich auch sparen können, unterm Strich. Die Leute wurden trotzdem verurteilt.
Du hast dich auch speziell mit der Grafschaft Bentheim beschäftigt. Was waren da so die Erkenntnisse, speziell auf unseren Landkreis bezogen?
Zum einen kann man sagen, Zwangssterilisationen sind proportional zur Bevölkerungsstruktur vorgekommen. Das heißt, in Nordhorn haben die meisten Leute gewohnt. Das heißt, in Nordhorn gab es auch die meisten Fälle. Dann Niedergrafschaft, Obergrafschaft, also ungefähr entsprechend der Bevölkerungsstruktur von damals. Was man sagen muss, es fällt auf, dass irgendwie auch logisch, aber der Großteil der Menschen aus der Grafschaft im Nordhorn, im Kreiskrankenhaus, in der Euregio-Klinik heute, zwangssterilisiert wurden. Und dass dort zumindest ein Arzt sehr, sehr aktiv dabei war, die Operation durchzuführen. Man könnte natürlich auch sagen, das war seine Aufgabe. Er war Arzt und er war dafür zuständig. Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass er da schon sehr engagiert war, die Sterilisation durchzuführen und auch die Aufträge an Land zu ziehen.
Du sagst speziell Kreiskrankenhaus. Du hattest anfangs schon mal darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied zwischen evangelischen und katholischen Einrichtungen gab. Inwiefern haben die sich unterschieden?
Wir haben ja in Nordhorn auch das Marienkrankenhaus. Das Marienkrankenhaus hat meines Wissens nach keine Zwangssterilisation durchgeführt. Und das ist, wenn man sich die Aktenlage anschaut, auch reichsweit ein Phänomen, was auffällt. Und es ist relativ gut aufgearbeitet, dass sich katholische Anstalten schlichtweg weigern konnten, Zwangssterilisation durchzuführen. Also es war eher ein Modell der Freiwilligkeit, dass einzelne Anstalten oder Krankenhäuser, Institutionen sagen konnten, wir führen Zwangssterilisation durch oder wir machen es nicht. Aus ethischen Gründen, aus moralischen Gründen. Katholische Anstalten haben größtenteils gesagt, wir sind moralisch nicht damit einverstanden, dass Menschen zwangsweise sterilisiert werden. Evangelische Anstalten haben gesagt, wir sind obrigkeitstreu, wir glauben, dass das wissenschaftlicher Fortschritt ist, wenn wir das machen, und wir führen Zwangssterilisation durch.
Wenn man sich nicht nur mit der Statistik beschäftigt, sondern tatsächlich mit Einzelfällen, und das hast du ja gemacht, Was macht das mit einem? Gibt es so Fälle oder Einzelschicksale, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind und die einem auch so nachgehen?
Ja, ich würde sagen, vor allem das Schicksal junger Leute, die zwangsweise sterilisiert wurden. Junger Mädchen, junger Jungen, die 13, 14 Jahre alt waren und sterilisiert wurden, weil sie eine Diagnose erhalten haben über eine bestimmte Krankheit. Ob das jetzt zustimmt oder nicht, kann man nicht mehr nachvollziehen. Aber es wurde zum Schluss damit begründet, auch im Fragebogen so begründet, dass die Person freche Antworten gegeben hat, vielleicht nicht so allwissend war, nicht so clever war, vielleicht etwas langsam war oder generell frech war im Auftreten und dass das dann als Begründung für eine Zwangssterilisation herangeführt wurde und für eine Verurteilung herangeführt wurde, dass die Person nicht mitgearbeitet hat bei der, ja, bei der Investigation, ob jetzt die Person sterilisiert werden sollte oder nicht oder verurteilt werden sollte oder nicht. Und gerade diese Schicksale, ob Personen wirklich sterilisiert werden sollten und dann es um junge Leute geht, die eigentlich noch das ganze Leben vor sich hätten, die ohnehin schon marginalisiert waren und dann auch noch denen dieses Leid zugeführt wurde, das ist natürlich was einen sehr persönlich dann auch mitnimmt oder einen einfach betroffen macht. Jetzt nicht, dass die anderen Schicksale einfacher wären, aber das bleibt einem dann schon im Kopf.
Geht einem besonders nahe dann. Du hast regional geforscht, nicht? An regionalen Beispielen. Gleichzeitig bist du aber auch, oder kommst du bis heute sehr rum als Wissenschaftler. Ich habe es eingangs schon kurz gesagt, ne, dass du gerade als du hier ankamst, sagtest, oh, ich bin gestern aus Freiburg gekommen, morgen muss ich weiter nach London. Und auch während der Promotion warst du schon unterwegs, unter anderem in den USA. Wo bist du überall im Moment und was machst du da? Wie kommt es, dass man mit so einem Thema auch international so viel unterwegs sein kann?
Das frage ich mich manchmal auch, wie ich für die Wissenschaft so viel unterwegs sein kann. Aber es geht auch darum, dahin zu reisen, wo Archive sind und dahin zu reisen, wo Expertise ist. Und Expertise ist dann nicht unbedingt Expertise für deutsche Geschichte, sondern Expertise für internationale Geschichte oder Expertise über ganz bestimmte Einzelbereiche, über Säkularismus beispielsweise. Das war ein Grund, warum ich in die USA gegangen bin für 3 Monate, weil dort ein Experte war, der insbesondere zur Geschichte und zum Säkularismus, also der Nicht-Religion, sagen wir mal, geforscht hat. Und mein Theologe in Münster, der hat sehr viel auch zum Säkularismus geforscht und irgendwie gab es da eine ganz gute Verbindung, dass man was zum Säkularismus macht und diese Idee des Säkularismus sich mal ganz genau anschaut. Und da kam ich dann dazu, dass ich ja mit dem Experten aus den USA in Kontakt kam. Und das ist das Gute an der Wissenschaft oder das Coole daran, man kommt sehr viel rum, die Leute sind sehr offen und hilfsbereit und es gibt ganz viel Austausch, idealerweise. Und gerade in den USA gibt es natürlich viele super gute Unis, aber auch in der zweiten Reihe richtig gute Unis, die tolle Forscherinnen und Forscher haben. Und das war dann zum Beispiel ein Zufall, dass ich an den Joe Blankhorn gekommen bin, der in Santa Barbara, also nördlich von LA ein bisschen, da an der University of California lehrte. Und der hat mich dann eingeladen, dass ich doch für 3 Monate vorbeikommen könnte. Und das habe ich natürlich gerne gemacht, weil ich gerne schon immer mal nach LA wollte oder in die Region wollte und habe das dann, ja, mit einer Vorlesung verbunden, ein bisschen mit Forschung verbunden und einfach den wissenschaftlichen Austausch irgendwie wahrgenommen. Und ja, so kommt das, dass man in der Wissenschaft dann von Höchstgen auf Stöckskin kommt und irgendwo immer neue Leute kennenlernt. In Freiburg bin ich angestellt an der Universität. Das heißt, wir haben da oft Besprechungen. Ich war jetzt vor 2 Wochen an der Stanford-Uni für eine Archivreise. War da eine Woche im Archiv.
Und also auch USA,
Stanford. Ja, ne? Genau, in San Francisco ein bisschen südlich davon. Jetzt am Mittwoch, fahre ich nach Oxford, also fliege ich nach London. Da ist eine Konferenz für mein neues Thema. Und das ist, ja, irgendwie komischerweise denkt man, man forscht regionalgeschichtlich, man macht was zur Geschichte, zur deutschen Geschichte, deutsch-niederländischen Geschichte und trotzdem kommt man so viel rum. Also man kann es sich dann selbst meistens nicht so erklären, aber die Wissenschaft ist sehr gut vernetzt und der Austausch findet international statt. Und wenn man Wissenschaftler sein möchte, muss man dann auch da sein, wo die Wissenschaft gemacht wird und besprochen wird. Und das ist dann halt international auf Konferenzen.
Wie arbeitet man eigentlich als Wissenschaftler im Sinne von, du sagtest gerade fest angestellt? Ich habe ja selber auch Geschichte studiert, wusste aber vorher schon, dass ich ja Journalist bleiben will. Ich weiß, dass ist jetzt nicht, also die Stellen liegen nicht auf der Straße. Es ist nicht so, dass überall dringend Religionswissenschaftler oder Historiker gesucht werden. Wie ging es bei dir nach der Promotion weiter? Was genau machst du jetzt eigentlich?
Ich arbeite im Moment in einem EU-geförderten Forschungsprojekt. Wir sind insgesamt 30 Leute, 30 Forscherinnen und Forscher. Da sind 4 Professoren dabei. Der Rest ist teilweise Doktoranden oder halt Postdocs, so wie ich, die in dem Forschungsprojekt arbeiten. Und ich muss kurz verbessern, ich bin nicht fest angestellt, leider nicht. Wie in der Wissenschaft so häufig üblich, ist es auch nur ein Zeitvertrag über 4 Jahre, was als Postdoc schon eine sehr, sehr gut ausgestattete Stelle ist. 4 Jahre lang ist in der Wissenschaft eine sehr lange Zeit, aber ja, es ist einfach recht schwierig, da eine Perspektive zu bekommen, wenn man zum einen im Blick hat, es gibt die Möglichkeit zu forschen, was einem sehr, sehr, sehr viel Spaß macht und man hat sehr viel Freiheit in der Wissenschaft und man kann eigentlich das machen, was man möchte und in die Richtung gehen, in die man möchte und das ist super interessant. Gleichzeitig ist es aber immer an Projektmittel gebunden und an Zeiten gebunden. Also ich habe jetzt diese 4-Jahres-Stelle und was danach kommt, steht in den Sternen. Also das Ziel natürlich ist immer, eine Professur irgendwo zu bekommen, weil dann ist man angekommen, dann ist man sicher und dann kann man noch weiter forschen und eigentlich noch mehr von der Freiheit genießen und noch mehr Impact haben in die Wissenschaft. Aber es dahin erstmal zu schaffen, ist halt super schwierig. Und es gibt keinen vorgezeichneten Weg. Und wie du gesagt hast, es gibt keinen großen Bedarf an Religionswissenschaftler oder Historikern, wie auch immer man das dann beschreiben möchte, was ich mache. Im Moment ist es sogar tatsächlich nur Historik, also kein Religionswissenschaftler, ganz wenig nur im Moment. Aber ja, man braucht nicht so viele davon, aber trotzdem ist es gesellschaftlich wichtig, dass man sich die Geschichte anschaut. Auch heute noch, wenn man sich die politische Lage anschaut, ist es immer noch wichtig, dass man geschichtlich denkt und in geschichtlichen Perspektiven denkt und weiterhin die Geschichte aufarbeitet. Also wir sehen jetzt natürlich auch zum Beispiel an meiner Forschung zu der Euthanasie, es ist lange noch nicht alles aufbereitet und aufgearbeitet und die Personen, denen damals Unrecht zugefahren ist, als auch deren Angehörigen, Nachfahren, die haben irgendwie ein Recht darauf, dass erforscht wird, was denen passiert ist, welches Unrecht passiert ist und ja, irgendwie kann man dann doch immer noch eine Forschungsstelle damit begründen und irgendwie begründen, warum es Geschichte geben muss, weil es super interessant ist und hilfreich ist.
Das wäre meine Frage gewesen. Wofür, ich hätte fast gesagt, wofür brauchen wir dich dann eigentlich? Also was ist, warum ist das wichtig, was du machst? Warum hat das einen gesellschaftlichen Wert? Was lernen wir aus dem? Was nehmen wir für die Gegenwart mit aus dem, was du da erforscht?
Wenn wir uns ganz konkret anschauen, was ich, sagen wir mal, in meiner Doktorarbeit erforscht habe, also gerade dieses evangelische Denken, jetzt lassen wir die Religion mal außen vor, das antidemokratische Denken, das nationalsozialistische Denken, auch das nationale, das völkische Denken, wenn wir uns das anschauen, dann können wir daraus ziemlich viel für heute lernen. Wenn wir sehen, wenn wir untersuchen, wie Faschismus aufgestiegen ist, wie Chauvinismus aufgestiegen ist, warum Nationalismus so eine starke Rolle zu einer bestimmten Krisenzeit gespielt hat, können wir davon für heute, für eine weitere Krisenzeit, relativ viel lernen. Und wenn man sich dann anschaut, wieso zum Beispiel eine Gesellschaft bereit war, dem Nationalsozialismus so zu folgen, welche Mechanismen es gab, welche gesellschaftlichen, welche politischen Mechanismen es gab, ist es einfach wichtig zu verstehen, wieso ein großes, ja, Unglück ist es nicht, also es war schon selbst gemacht, aber wieso großes Unheil irgendwie entstehen konnte und wie man es vielleicht in der Zukunft verhindern, vielleicht ist verhindern das falsche Wort, aber wie man dagegen arbeiten kann, dass sowas nochmal passiert, wie man autoritären Ideen entgegenwirken kann, wie man nicht nur auf rein politischer Ebene dem entgegenwirken kann, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene aktiv werden kann, dass man antidemokratischem Denken gegenwirkt, dass man bestimmten Entwicklungen, auch rechtlichen Entwicklungen entgegenwirkt, dass die Gewaltenteilung sehr, sehr wichtig ist, dass einfach bestimmte geschichtliche Ideen nicht wiederholt werden können, dass man einfach gewahr ist, warum man bestimmte Sachen nicht wiederholen sollte und was man aus Geschichte lernen sollte. Und das ist heute genauso wichtig wie vor 50, vor 60 Jahren und dass man vor allem auch den Historikern von vor 50, 60 Jahren auch nochmal auf die Finger schaut, ob denn wirklich so sauber gearbeitet wurde, wie man es erwarten sollte und ob es vielleicht neue Hinweise, neue Dokumente gibt, die freigegeben wurden, die die Geschichte in Teilen, in Facetten umschreiben kann.
Dass du dich mit solchen Fragen überhaupt beschäftigst, zwar Hauptberuf. Das ist glaube ich, nicht ganz selbstverständlich. Du hast es ganz am Anfang mal gesagt, ich weiß nicht, wie du es ausgedrückt hast, ne? Aber dass du aus einer Arbeiterfamilie kommst. War das von Anfang an dein Plan und war das von Anfang an problemlos möglich, dass du überhaupt studierst? Oder würdest du schon sagen, dass du dir das Erarbeiten erkämpfen musstest, dass du überhaupt in diese akademische Laufbahn gehen konntest?
Wenn wir von der akademischen Laufbahn, von der zweiten Laufbahn sprechen, dann war das natürlich erstmal nicht unbedingt familiär ein Kampf. Nicht gegen meine Eltern oder gegen meine Familie, dass ich dagegen ankämpfen musste, sondern eher, ich will jetzt nicht sagen gegen das System, aber es ist nicht unbedingt vorgesehen, dass man nochmal ein zweites, grundlegend neues Studium in Deutschland anfängt. Das mag erstmal komisch klingen, aber es ist sehr schwierig, dann auch noch im Ausland zu dem einen Studienplatz zu finden und vor allem den zu finanzieren. Das ist unterm Strich möglich, indem man Studienkredite aufnimmt, selbst arbeitet während des Studiums, idealerweise vielleicht sogar ein Stipendium irgendwo bekommt. Aber es ist nicht sehr einfach. Es wird einem nicht sehr einfach gemacht, wenn man nochmal merkt, ich möchte was ganz anderes machen. Gleichzeitig muss man auch sagen, das ist eine sehr, sehr privilegierte Situation, wenn man sagen kann, okay, ich bin jetzt 22, 23. Naja, ich nehme jetzt die Freiheit, einfach nochmal was ganz anderes zu machen. So richtig einfach ist es mir trotzdem nicht gefallen, allein weil einem das Wissen darüber fehlt, wie man normal studiert. Wenn man es vergleicht, Akademikerhaushalt, Nicht-Akademikerhaushalt, gibt es ganz viel informelles Wissen in Akademikerhaushalten, wie man studiert, wie man vorankommt im Studium und vor allem, welche Perspektiven es gibt als Wissenschaftler mit einem akademischen Abschluss. Also der Weg von einer Berufsausbildung in den Beruf oder von einem BWL-Studium in den Beruf, der ist relativ klar und der ist auch weiten Teilen der Gesellschaft relativ klar. Mir persönlich ist es sehr schwer gefallen, überhaupt eine Perspektive zu finden. Okay, ich studiere jetzt was, aber was ist die Perspektive danach? Also die Frage, die du auch schon gestellt hast, was macht man als Religionswissenschaftler oder als Historiker? Man wird nicht so viel gebraucht. Aber es gibt doch Stellen dafür und es gibt auch Bedarf und es gibt eine Perspektive zum Schluss, dass man in den Berufen arbeiten kann. Und einfach dieses Wissen darüber und auch die Finanzierung und die strukturellen Möglichkeiten, überhaupt in den Bereich zu kommen aus einer Nicht-Akademiker-Familie, ist irgendwie sehr schwer. Es ist sehr träge, sehr zäh und es ist nicht wirklich gedacht, dass man diesen Weg geht. Und
wer oder was hilft einem da? Oder wer oder was hat dir geholfen?
Zum einen meine Eltern. Aber natürlich, wenn man aus einer Arbeiterfamilie kommt, ist da nicht unendlich viel Geld vorhanden. Man kann nicht davon leben unbedingt. Man muss halt schauen, wo man Geld herkriegt, wie man so schön sagt. Und das ist zum einen, kann das ein Studienkredit sein, was natürlich auch immer mit einem Risiko verbunden ist, weil den muss man zurückzahlen.
Und wenn man parallel zum Studium Triathlon läuft, bleibt jetzt nicht mehr so viel Zeit, um auch noch zu jobben und Geld zu verdienen, oder?
Das ist leider wirklich so. Ich hatte zum Glück während meines Triathlon da schon die Unterstützung von der Grafschafter Volksbank. Da kommt ein bisschen Geld rein, aber das reicht nicht, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Das heißt, irgendwo muss Geld herkommen und dann ist ein Stipendium eigentlich so mehr oder weniger die letzte Möglichkeit, wenn man aus dem Rahmen des BAföGs rausfällt, weil zum einen, BAföG reicht nicht zum Leben. Das ist den meisten Studierenden klar, leider die Realität. Zum anderen gibt es für viele Leute und für viele Personengruppen kein BAföG aus Zweitstudiumsgründen oder persönlichen Gründen. Und dann ist ein Stipendium eigentlich die letzte Möglichkeit, die man hat. Und man muss sagen, es gibt sehr, sehr, sehr viele Stipendien da draußen. Es gibt 13 Begabtenförderungswerke des Bundes, die alle Stipendien vergeben und alle zu den gleichen Kriterien und fürs gleiche Geld vergeben. Und darüber, zumindest habe ich das so wahrgenommen, wird relativ wenig informiert. Man muss sich natürlich bewerben, aber es gibt die Möglichkeiten für Stipendien. Und das war für mich dann eine große Hilfe, dass man in diesen Stipendienbereich reinkommt, der gar nicht so schwer zugänglich ist, wie man meinen sollte, aber vielen Studierenden, gerade aus dem ländlichen Bereich, nicht so wirklich bewusst ist, weil einfach das Wissen nicht da ist, wie man studiert und welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt.
Du hast es geschafft. Bist deinen Weg gegangen, auch wenn die berufliche Perspektive, wie das bei Wissenschaftlern oft so ist, eben immer ein Stück weit unsicher ist. Du bist ganz viel unterwegs gewesen und immer noch als Sportler, aber auch jetzt eben als Wissenschaftler. Aber du kommst auch immer wieder zurück in die Grafschaft und nach Norddeutschland. Ich habe den Eindruck, du bist trotz allem auch sehr heimatverbunden. Du sagtest ja auch gerade so, die Volksläufe, die du hier mitmachst, würde man dann schon auch ganz gerne vielleicht nochmal einen gewinnen. Was bedeutet dir Norton und die Grafschaft? Was gefällt dir daran, dass du doch auch immer wieder zurückkehrst?
Ja, das kann man so sagen. Ich bin heimatverbunden, obwohl ich viel unterwegs bin. Norton grundsätzlich und die Grafschaft ist erstmal Heimat. Das ist natürlich ein sehr dehnbarer und sehr idealistischer Begriff. Aber das Gesamtbild von wirtschaftlicher Stärke als auch der sozialen, der gesellschaftlichen Struktur in der Grafschaft ist nicht unbedingt einzigartig, aber schon sehr, sehr gut. Das Gesamtpaket ist sehr, sehr gut. Man hört es immer wieder und von vielen, die fürs Studium rausgehen, aber dann doch wieder in die Grafschaft zurückkommen. Und nicht nur, weil man das halt so macht oder weil es halt am einfachsten ist, wenn die Eltern aufs Kind aufpassen können, sondern weil es einfach eine sehr, sehr schöne Region ist. Und wenn man viel unterwegs ist, so wie ich mit dem Fahrrad oder zu Fuß, dann sieht man auch zum einen landschaftlich und einfach, wenn man rumkommt, sieht man, dass es eine sehr, sehr schöne Region ist. Und wenn man mal woanders wohnt, sieht man auch, welche Vorteile die Grafschaft Bentheim wirklich hat, wie gemütlich es ist, welche Möglichkeiten es gibt, welche umsonst Möglichkeiten es auch gibt in der Grafschaft. Man kann verschiedene Events besuchen. Man hat zum Beispiel auch die Volksläufe, die jetzt zwar nicht umsonst sind, die aber ein großer Faktor sind, warum zum Beispiel der Sport in der Grafschaft, der Laufsport, so blüht. Und du hast es gerade, glaube ich, auch kurz angesprochen. Die Volksläufe sind mir sehr wichtig. Und wir haben jetzt dieses Jahr zum Glück auch es geschafft, eine Laufserie ins Leben zu rufen, die genau sowas als Ziel hat. Die versucht, die Grafschafter Läufe zu stärken und als Herzstück des Breitensports weiter nach vorne zu bringen. Volksläufe sind Einstiegsmöglichkeiten für Leute, nicht nur in den Leistungssport, sondern auch überhaupt sich zu bewegen. Also überhaupt, wo ich ganz am Anfang von gesprochen habe, ein Ziel zu haben, überhaupt irgendwie diszipliniert zu sein, sich zu bewegen, was sehr, sehr gesund ist und gesellschaftlich gewünscht ist. Aber sich einfach nur zu bewegen, ist für viele Leute einfach schwer. Es braucht ein Ziel am Ende. Und wenn es ein Volkslauf ist, der sehr, sehr erreichbar ist, der sehr günstig ist und der einfach Spaß macht, daran teilzunehmen, dann ist das eine super tolle Sache. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass wir jetzt dieses Jahr diesen Grafschafter Laufserie aufsetzen konnten, um das weiter zu fördern und zusammenzubringen, dass das unter einem Hut irgendwie ist. Wir haben gesehen, dass in Schüttorf der Volkslauf leider nicht mehr stattfindet, was super schade ist, weil es einer der ältesten Volksläufe überhaupt war in der Grafschaft. Und meine und die Idee der Grafschafter Volksbank und des Kreissportbunds war, zusammenzukommen und zu verhindern, dass weitere Volksläufe aussterben. Weil wenn man zu den Volksläufen geht, sind die super beliebt. Fast jedes Jahr gibt es neue Teilnehmerrekorde. Aber es hat noch so ein bisschen was gefehlt, um die zusammenzubringen, diese nach außen hin zu zeigen, dass die Läufe zusammengehören, genauso wie die Grafschafter Sportszene zusammengehört. Also jetzt mal idealistisch gesprochen.
Und also Maurice, man merkt, du bist mit ganz viel Herzblut weiterhin dabei, sowohl beim Sport als auch in der Wissenschaft. Das war ein sehr spannendes Gespräch, sehr unterschiedlich thematisch natürlich. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Sowohl in deinem Beruf als Wissenschaftler als auch weiterhin als, sagen wir, ambitionierter Amateursportler. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Neue Episoden gibt's alle 4 Wochen auf gn-online.de/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.